Heute soll es um das Thema KI in der Industrie gehen. Durch den Einzug der Industrie 4.0 lassen sich hochkomplexe Systeme analysieren und deren Effizienz sowie die Qualität der Produkte steigern. Dafür haben wir heute zu Gast Sebastian Meyer von der Fraunhofer IGCV, um über die derzeitigen Entwicklungen und Anwendungen von KI in diesem Kontext zu reden. Und damit viel Spaß mit der Folge der Hochschulkiste. Hallo Sebastian.
Hi, grüß dich.
Heute soll es mal im Vergleich zu den bisherigen Folgen um ein bisschen einen anderen Bereich der KI gehen. Dafür haben wir auch dich hier eingeladen, nämlich es soll mehr in Richtung der Industrie gehen.
Ja, richtig. Vielleicht stelle ich mich einfach mal kurz vor. Mein Name ist Sebastian Meyer. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IGCV hier in Augsburg. Und ich beschäftige mich da vor allem mit KI in der Industrie, vor allem hier gemünzt auf die Produktion und welche Methoden man darauf anwenden kann, welche Anwendungsfälle es hier gibt. Genau, und da bin ich in der Forschung unterwegs. Zudem bin ich noch KI-Trainer im Mittelstand Digitalzentrum Augsburg. Und im Rahmen von diesem Mittelstand Digitalzentrum versuchen wir Mittelständlern oder kleinen und mittelständischen Unternehmen das Thema KI in ihren Anwendungen ein bisschen näher zu bringen.
Könntest du auch vielleicht ein bisschen darauf eingehen, was jetzt die Fraunhofer bzw. dann die Fraunhofer IGCV ist?
Also Fraunhofer IGCV ist erstmal eins von vielen Instituten unter dem Deckmantel Fraunhofer. Ich denke, Fraunhofer ist schon ein geläufiger Begriff. Es sind über 70 Institute mittlerweile, soweit ich weiß, quer über Deutschland verteilt, teilweise auch im Ausland mittlerweile. Und hier im Augsburg, das IGCV, steht für Gießerei, Komposit und Verarbeitungstechnik. Genau, und wir sind hier vor allem produktionstechnisch geerdet und schauen uns hier sämtliche Produktionsprozesse genau an.
Und damit kommt man eigentlich auch recht gut zum Thema der Industrie 4.0. Das ist ja so ein Begriff, den man hin und wieder hört, besonders jetzt verbunden mit dem Buzzword AI. Da ist jetzt die Frage, wofür steht jetzt überhaupt erstmal Industrie 4.0?
Ja, ich selbst bin gar kein großer Freund von dem Begriff Industrie 4.0, einfach aus dem Grund, der wird schon eigentlich seit über einem Jahrzehnt immer wieder verwendet. Jeder will Industrie 4.0 machen, jeder sagt, wir machen Industrie 4.0 und keiner weiß eigentlich so genau, was ist es denn überhaupt. Also ich sage mal, es geht erstmal nur darum, Daten aufzunehmen und die irgendwie in der Datenbank zu speichern und dann hier wirklich Anlagen intelligent zu vernetzen, dass ich hier also gewisse Abläufe mit aufnehmen kann und alle Daten aus meinen Anlagen auch rausbekomme. Das ist erstmal der Begriff Industrie 4.0, wie ich ihn definieren würde. Und ja, der Begriff KI fällt in dem Bereich natürlich auch immer wieder, weil KI ein sehr mächtiges Tool für eben diese Daten sein kann, die hier in der Produktion im Rahmen von Industrie 4.0 auch aufgenommen werden.
Das heißt, man sieht jetzt auch die KI sozusagen als Revolution dahinter, weil das 4.0 kommt ja davon, dass es erstmal sozusagen die erste industrielle Revolution gab, wo man überhaupt angefangen hat, mit irgendwelchen Maschinen zu arbeiten, da natürlich das Ganze mit dem Fließband und so weiter hinzugekommen ist. Und das 4.0 stellt jetzt sozusagen dar, wir haben, so wie ich es jetzt verstanden habe, größere Daten, also beziehungsweise riesige Datenmengen, mit denen wir arbeiten. Und KI ist jetzt so der Hauptpunkt, mit dem das Ganze überhaupt erst möglich ist, oder?
Genau, richtig. Also hier geht es um die vierte industrielle Revolution, wenn man so nennen will. Und genau deswegen gefällt mir dieser Begriff auch nicht so, weil es sich sehr schwierig vergleichen lässt mit den vorherigen Revolutionen, die man vielleicht in der Industrie hatte. Es ist einfach ein neuer Ansatz, ein Ansatz, der sehr viel Potenzial bietet, eben auch in der Kombination mit künstlicher Intelligenz. Aber ob man es jetzt als Revolution bezeichnen muss, weiß ich nicht unbedingt.
Das heißt, du würdest das nicht mal als Revolution sehen, sondern einfach nur als vielleicht so eine Erweiterung, die auch natürlich hinzugekommen ist, oder wie würdest du es dann verstehen?
Genau, also das ist auf jeden Fall ein Wandel, der passiert. Es ist wirklich so, dass wirklich Umsetzungen von Industrie 4.0 bisher vor allem von großen Unternehmen vorangetrieben werden, die einfach die Manpower dahinter haben, die das Know-how dahinter haben. Tatsächlich in der Industrie, gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, ist es in der Regel so, dass die noch nicht bereit sind, wirklich in den Bereich Industrie 4.0 einzusteigen oder in den Bereich KI einzusteigen, weil einfach die Datenbasis noch nicht da ist, da vielleicht Schnittstellen fehlen und einfach das Know-how und die Zeit im Unternehmen fehlt, das Ganze wirklich umzusetzen.
Das heißt, du würdest jetzt sagen, das Ganze braucht erstmal überhaupt riesige Datenmengen, damit man damit überhaupt arbeiten kann. Das heißt, vielleicht nicht jedes Unternehmen, das jetzt in der Industrie ist, kann ja sagen, okay, wir machen jetzt Industrie 4.0, was brauchen wir jetzt dafür? Also die Voraussetzungen wären erstmal überhaupt.
Genau, also im Allgemeinen läuft es so ein bisschen anders. Wir bleiben so ein bisschen bei KI-Anwendungen. Also wenn wir jetzt im Bereich Consumer AI unterwegs sind, wenn wir da Google, Amazon, Facebook und so weiter haben, die haben natürlich massive Datenmengen, die können mit den Datenmengen relativ einfach arbeiten, da die immer verfügbar sind bei denen. Der Bereich Big Data wird da immer wieder genannt. in der Industrie ist es ein bisschen anders. Also diese Daten, die man da aufnimmt, sind einmal vor allem Sensordaten, die man in diesen Prozessen hat. Die laufen dann über sogenannte SPSen, die die Prozesse steuern. Und diese Daten muss man jetzt erstmal aus diesen SPSen rausbekommen. Ich muss jetzt diese Daten erstmal irgendwo speichern. Dazu müssen alle Sensoren angebunden sein. Dazu muss jegliche Aktorik, also sowas wie die Roboter, mit an diesen Systemen angebunden sein. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie kriege ich diese Daten aus dieser einen SPS raus. Ja. Und wenn ich nun große Produktionsanlagen habe, ist es natürlich so, dass ich viele SPSen verteilt vielleicht in einer Halle habe, aber auch an anderen Standorten und so weiter. Und wie schaffe ich es jetzt als Unternehmen, eben diese Daten aus meinen Anlagen so aufzunehmen und so zu strukturieren, vor allem, dass ich die auch wirklich für KI-Anwendungen nutzen kann?
Das heißt, zuerst muss man überhaupt erstmal dann schaffen, die Daten rausholen, und zum anderen muss man sich dann die ganze Infrastruktur wahrscheinlich auch noch aufbauen.
Genau, also häufig ist der größere Aufwand, wenn man KI in der Industrie anwenden will, erstmal diese Infrastruktur dahinter zu schaffen, zu verstehen, wie kann ich die Daten aus meinen Prozessen tatsächlich aufnehmen, auch robust aufnehmen, dass keine Daten fehlen oder irgendwo auf dem Weg verloren gehen. Und erst dann kann man sich eigentlich Gedanken darüber machen, wie bringe ich jetzt KI in die Industrie. Ja.
Und hier stellt sich auch so ein bisschen die Frage, warum braucht man jetzt unbedingt KI dafür? Weil bisher haben wir nur davon geredet, dass wir große Datenmengen haben. Wie kommt KI in das Ganze hinzu? Weil geht das vielleicht auch nicht ohne sie?
Es ist definitiv so, dass KI da wirklich sehr viele Potenziale auftut in der Produktion. Es ist einfach so, dass man in der Regel hochkomplexe Prozesse hat, die man selbst als Mensch gar nicht mehr zu 100% verstehen kann. Wir hatten da zum Beispiel ein Projekt mit einer Geothermieanlage zusammen, die produzieren Energie auf Basis von Geothermalwasser, das die nach oben pumpen und die Hitze extrahieren. Und in diesem Prozess sind ungefähr 400 Sensoren verbaut. Und all diese Werte, die da aufgenommen werden, hängen extrem stark miteinander zusammen. Und wie stark die zusammenhängen, wie dann wirklich die Wechselwirkungen sind, was für einen Einfluss dann vielleicht noch das Wetter und die Windrichtung und so weiter hat. Das ist wirklich einfach für einen Mensch, auch für einen Prozessexperten, der sich schon seit Jahrzehnten vielleicht damit beschäftigt, einfach nicht machbar, diese Hintergründe abzubilden. Und genau bei solchen komplexen Prozessen kann KI wirklich helfen zu verstehen, wie der Prozess dahinter funktioniert, oder helfen zu erkennen, wenn irgendwas im Prozess vielleicht nicht funktioniert.
Dann wird das Ganze also zur Datenanalyse hauptsächlich verwendet.
Genau, also das wäre jetzt so eine der großen Anwendungen. Ich habe da später auch noch ein paar weitere Anwendungen mitgebracht, über die wir sprechen können. Eine große Anwendung ist natürlich Data Analytics, die ich mit KI-Anwendungen machen kann und die ich da automatisch quasi drüber laufen lassen kann. Gutes Beispiel ist hier immer die Anomalieerkennung. Ich nehme meine Daten in meiner Produktion, in meiner industriellen Anlage auf und versuche ein KI-Modell darauf zu trainieren, was denn der Normalzustand meiner Anlage ist. Und sobald die KI verstanden hat, wie diese Anlage eben funktioniert, können wir hergehen und sagen, okay, sag mir doch auch, wenn irgendeiner von diesen Sensorwerten abweicht, was ich als Mensch vielleicht gar nicht mitbekommen würde, weil die so gering ist oder so stark verwoben mit anderen Sensorwerten, dass mir das gar nicht aufgefallen wäre. Und hier kann KI eben helfen, genau sowas frühzeitig zu entdecken und dann dementsprechend vielleicht einen Stillstand der Anlage zu verhindern.
Gibt es noch andere Punkte, die man dadurch herausfinden kann? Vielleicht sowas wie Effizienz oder?
Genau, das sind so vor allem die nächsten Bereiche. Also ein großer Punkt ist natürlich Ressourceneffizienz. Bedeutet, wenn ich Dinge produziere, werde ich immer irgendwelche Materialien aufwenden müssen oder eben Energie in diesen Prozess reinstecken. KI kann eben helfen, den Prozess so anzupassen, dass ich möglichst wenig Energie vielleicht in diesen Prozess eingeben muss, um dann letztendlich mein Produkt zu produzieren. Das ist natürlich ein Ansatz. Und der zweite und vielleicht noch wichtigere Ansatz ist hier, dass man die Produktqualität wirklich konstant hält in diesen Produktionsprozessen. Wenn ich irgendwas produziere, es ist eigentlich egal, das kann man auf jede Industrie ummünzen, ob ich jetzt ein Auto produziere, einen Motorenblock davon, oder wir hatten auch schon ein Projekt, da waren wir in der Backwarenindustrie unterwegs und haben Brote gebacken. Also es ist egal, um welches Produkt es geht. Es geht einfach darum, wir wollen die Produktqualität am Ende so konstant wie möglich halten. Ich finde da das Beispiel der Backwarenindustrie immer sehr greifbar, ja. Weil an einem Brot kann ich sehr genau sagen, was will ich denn an diesem Brot haben. Ich will eine schöne Kruste haben, die soll schön braun sein. Das sind für mich Qualitätsmerkmale an diesem Brot. Und auch wenn das industriell hergestellt wird, sollen die möglichst konstant sein. Und das ist oft gar nicht so einfach. Man hat zwar Prozessexperten, die sich sehr gut mit diesem Prozess auskennen, aber den dann vor allem beim Anlauf dieses Prozesses wirklich direkt so zu steuern, dass ich keinen Ausschuss produziere, bedeutet Brotbacke, dass ich eigentlich nicht verkaufen kann und wegschmeißen müsste, ist natürlich sehr schade. Das will man natürlich in jedem Produktionsprozess vermeiden. Und auch hier kann KI helfen, den Prozess so zu steuern, so anzupassen, dass eben möglichst wenig Ausschuss produziert wird.
Da gibt es natürlich wahrscheinlich auch sehr, sehr viele, beziehungsweise viel zu viele Faktoren da, die da auch irgendwie zusammenhängen. Und wird das Ganze dann automatisiert gemacht oder gibt es dann dahinter eine Person, der irgendwie das System sagt, okay, jetzt passt irgendwas nicht? Oder ist das System schon so weit, dass wir auch da dass das System da merkt, okay, jetzt passt die Qualität irgendwie nicht ganz und kann dann irgendwelche Faktoren einpassen?
In der Regel ist es so, dass das System vorgibt, was geändert werden soll, aber noch ein Mensch drüber schauen muss, ob das Ganze auch tatsächlich Sinn macht. Da kommen wir jetzt so ein bisschen in den Bereich der Safety in der industriellen KI, was ein riesiges Thema ist, ähnlich vielleicht wie beim autonomen Fahren. Ich habe da mal ein gutes Beispiel im Vergleich zur Consumer-KI. Also wenn jetzt jemand von euch Spotify benutzt und ihr kriegt da Songs vorgeschlagen von der Spotify-KI, dann ist es eigentlich nicht weiter tragisch, wenn die KI euch auf einmal einen falschen Song vorschlägt.
Es nervt dann aber.
Genau, es nervt, ich skippe das, aber die Welt geht nicht unter. Ja. In der Produktion kann das Ganze natürlich ein bisschen anders aussehen. Wenn ich jetzt so ein KI-System auf meine Produktionsanlage loslasse, dann steuert die vielleicht einen Roboter, irgendeine Aktorik. Und wenn die KI jetzt in diesem Moment falsch entscheidet, kann das im guten Fall sein, dass der Roboter irgendwo in die Wand fährt und im schlechten Fall läuft halt gerade ein Mensch vorbei und der Mensch wird verletzt. Und das ist ähnlich wie beim autonomen Fahren ein riesiges Thema in industriellen Anwendungen. Man muss wirklich aufpassen, dass man versteht, was die KI im Hintergrund macht, was oft einfach nicht machbar ist. Und dementsprechend muss man da eigentlich immer den Faktor Mensch nochmal mit einbeziehen, der dann entscheiden kann, ist jetzt dieser Einstellwert vielleicht, den die KI voraussagt, tatsächlich sinnvoll oder würde der jetzt meinen Roboter in die Wand fahren lassen?
Da muss man aber dazu auch noch sagen, dass durch neue Tools, ich sag mal jetzt sowas wie ChatGPT, ist natürlich auch das Thema Sicherheit auch da jetzt wichtig geworden, weil natürlich, wenn der dir komische Sachen vorschlägt, dann kann es natürlich auch recht schnell zu irgendwelchen Problemen kommen. Da wäre jetzt aber noch die Frage, du hast ja erwähnt, das Ganze kann ja nicht nur zur Datenanalyse die KI verwendet werden. Welche Einsatzgebiete gibt es dann noch?
Genau, also einer der häufigsten Ansätze, der auch schon seit mehr als einem Jahrzehnt angewendet wird, ist der Bereich der Predictive Maintenance. Predictive Maintenance bedeutet eigentlich erstmal, dass wir versuchen, den Verschleißzustand von irgendeinem Bauteil vorauszusagen. Kann man sich jetzt zum Beispiel vorstellen bei einem Roboter, den ich in meiner Anlage habe, der hat in jeder seiner Achsen Kugellager verbaut. Und ich will jetzt wissen, wie gut ist noch der Zustand dieses Kugellagers in diesen Robotern. Das ist natürlich stark abhängig davon, wie stark dieser Roboter im Einsatz war, wie viel Last dieser Roboter bewegt hat und so weiter. Worst case wäre es für mich als Anlagenbetreiber, wenn der Roboter auf einen Schlag ausfällt, weil dieses Lager bricht. Ich kann das nicht mehr benutzen und dementsprechend muss meine ganze Linie stillstehen, was mich als Betreiber natürlich massiv Geld kostet. Dementsprechend will ich jeden Willen vermeiden, dass diese Anlage stillsteht und dementsprechend will ich auch immer wissen, wann muss ich vielleicht meine Bauteile warten, sowas wie ein Kugellager. Und eben mit Predictive Maintenance kann ich voraussagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wann dann tatsächlich dieses Bauteil ausfällt, dass ich das rechtzeitig warten kann oder rechtzeitig austauschen kann, um solche Stillstände zu vermeiden.
Dann hat man wahrscheinlich an jeder Stelle, wo der Roboter vielleicht irgendwie kaputt gehen kann, hat man dann wahrscheinlich auch überall Sensorik, die das Ganze auch gut überwachen kann, oder?
Genau, richtig. Das ist dann natürlich wieder der Schwierigkeitsgrad, der in der Produktion dazukommt. Häufig muss dann zu dem System, das man vor Ort schon hat, nochmal zusätzlich Sensorik mit angebracht werden. Also gerade bei sowas wie Kugellagern ist es dann so, in den Robotern sind noch keine Schwingungssensoren verbaut. Das ist aber massiv wichtig für die Lebenszeit des Kugellagers, dass man weiß, wie stark kann man da wirklich Vibrationen in dieses Bauteil. Dementsprechend muss man da dann vielleicht neue Sensorik mit implementieren, zum Beispiel Schwingungssensoren, um wirklich auch genau diese Daten aufnehmen zu können, die ich brauche, um voraussagen zu können, wie lange mein Bauteil noch in dieser Anlage hält.
Jetzt hast du irgendwie auch immer davon gesprochen, dass wir jetzt neue Einsatzzwecke haben, beziehungsweise auch Vorteile, die dann die KI mit sich bringt. Aber die Frage, die sich natürlich auch dann stellt, ist, gibt es jetzt Probleme, die erst jetzt durch diesen Wandel hinzugekommen sind, wo sich dann auf einmal man um die jetzt wieder kümmern muss?
Ich glaube, Probleme in dem Sinne würde ich jetzt sagen, gibt es keine neuen. Also KI wird erstmal eigentlich in der Industrie erstmal nur da angewendet, wo ich vielleicht mit vorherigen Methoden nicht klargekommen bin. Also wo ich vielleicht Ausschuss produziere und ich komme nicht dahinter, wieso. Und genau da setzt KI in dem Moment an. Das einzige Problem ist eigentlich das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, ist die Sicherheit, dass man den Mensch vielleicht noch vorschalten muss, was man zuvor aber im Prinzip über Prozessexperten sowieso hatte, die den Prozess einstellen und regeln mussten. Ansonsten sehe ich für den Einsatz in der Industrie keinen größeren Nachteil, außer dass es natürlich auch Geld kostet, das Ganze zu implementieren.
Wie siehst du dann sowas, dass man jetzt riesige Datenmengen ansammelt und die das Ganze auch irgendwie dann verwalten, speichern und sich um das Ganze kümmern muss? Oder ist das gar nicht mal so ein großes Problem, wie man sich vielleicht vorstellen würde?
Das kommt wirklich ganz auf die Applikation hat, die man umsetzen will. Man muss nicht für jede Anwendung, die einen interessiert, alle Daten komplett aufnehmen, die irgendwo in die Cloud speisen und die dann für immer da halten, um irgendwelche KI-Modelle zu trainieren. Es reicht häufig schon, dass ich einen Laptop an eine von diesen Steuerungen anschließe, mir da die Daten mal für 10 Stunden mittracke, darauf mein Modell trainiere und versuche dann dieses Modell quasi darauf anzuwenden. Das ist so die kleinste Skalierung, die man sich so vorstellen kann von KI-Systemen. Wenn man jetzt natürlich im Big Picture denkt, große Automobilhersteller und so weiter, die verfolgen natürlich das Ziel, alle Daten aufzunehmen. Die haben teilweise auch gesetzliche Vorgaben, was sie an Daten aufnehmen müssen in ihren Produktionsprozessen. Und damit haben die natürlich auch massiv Möglichkeiten, in Zukunft zu schauen, welche Anwendung will ich denn machen. Mhm. Die können dann einfach auswählen und haben alles schon parat.
Jetzt haben wir immer so davon gesprochen, wie sich die Industrie selber verändern wird, beziehungsweise sich schon verändert hat. Wie sieht das Ganze dann mit den Personen aus, die jetzt in der Industrie arbeiten? Also wie wirkt sich das dann vielleicht auf die einzelnen Personen dann aus? Und ich glaube, hier wäre es auch noch gut, dass man jetzt zwischen verschiedenen Gruppen irgendwie auch das Ganze unterteilt. Jetzt ist hier natürlich so, dadurch, dass ich auch Informatiker bin, ist halt natürlich auch die Frage, wie würde sich das für mich verändern? Weil bisher, sage ich mal, gibt es jetzt für einen durchschnittlichen Informatiker gar nicht mal so einen industriellen Bezug, weil natürlich, ja, man kann ein Hardwareentwickler sein, aber ansonsten hat man damit eher weniger zu tun. Verändert sich das Ganze durch diese Industrie 4.0 oder wie sieht es dann damit aus?
Da ist auf jeden Fall Veränderung da. Jetzt vielleicht gerade für dich als Informatiker wird vielleicht sogar ein neuer Job frei, weil einfach der Bedarf da ist, die IT-Infrastruktur dahinter zu schaffen. Eben wie kriege ich meine Schnittstellen hin, wie kriege ich meine Datenbanken hin und so weiter. Also da besteht sogar die Möglichkeit, dass neue Stellen entstehen durch solche KI-Systeme. Vielleicht dann in Bezug auf einen Ingenieur hat man neue Tools, die einem helfen, den Prozess zu verstehen, den man vielleicht designt oder entwickelt. Genau, also dementsprechend bestehen da schon sehr viele Potenziale in verschiedenen Bereichen, vor allem für qualifiziertes oder für Fachpersonal. Es ist natürlich auch so, wenn man jetzt Personal hat, das vielleicht jetzt keine fachliche Qualifikation hat und sehr repetitive Aufgaben hat, kann das natürlich sein, auch dass da ein Job wegfällt, wie jetzt in jeder anderen Branche auch. Dieses Problem werden wir immer haben, da ist immer ein Wandel da. Aber da, wo was wegfällt, kommt eben meistens auch was mit dazu. Und so würde ich sagen, ist das auch in der Produktion. Ja.
Genau, dann würdest du sagen, also wenn wir jetzt mal wirklich mal so eine, also ich sag mal jetzt normalen Arbeiter, das ist vielleicht nicht ganz so schönes Wording, aber für die müsstest du halt wirklich sagen, ja, das kann halt sein, dass dadurch auch vielleicht ein bisschen Arbeit wegfällt, weil dadurch, dass diese ganzen Systeme mehr automatisiert wird, braucht man halt irgendwie auch zum Teil weniger Personal. Aber das heißt, du würdest dann auch sagen, wenn es jetzt vielleicht irgendwie, man braucht natürlich auch dann weitere Personen, die das Ganze auch fürs System betreuen. Das heißt, man bräuchte vielleicht irgendwelche, also es gäbe dann, ich sag mal jetzt, Weiterbildungen oder halt irgendwie andere Möglichkeiten, wo dann wieder neue Stellen hinzukommen oder.
Genau, also das wäre dann auch der Ansatz, den ich sehen würde. Man braucht da dann Qualifizierungsmaßnahmen. Man muss die Leute, die schon im Unternehmen sind, man will die auch halten. Ja. Also Fachkräftemangel ist immer noch ein Riesenthema und das wird in Zukunft auch nicht besser werden. Man muss versuchen, dann natürlich seine eigenen Mitarbeiter so zu schulen, dass die auch mit den neuen KI-Algorithmen oder mit den KI-Ansätzen, die man anwendet, klarkommen, verstehen, warum man das Ganze tatsächlich umsetzt. Dass das Ganze dafür da ist, dass man was verbessert und einem nicht den Job wegnehmen will. Das ist ganz wichtig, da auch klar zu kommunizieren und dann die Mitarbeiter zu qualifizieren in diesem Bereich.
Gibt es dann auch die Möglichkeit, den Mitarbeitern mit den ganzen KI-Ansatzzwecken, ich sag jetzt mal, bei der Arbeit zu helfen oder sind die eher dafür da, das Ganze dann eher zu betreuen oder?
Da gibt es einen ganz interessanten Bereich, der nennt sich aufgabenorientierte Programmierung in der Produktion oder auch bei Robotiksystemen kommt das Ganze oft vor. Im Prinzip kann man sich vorstellen, wenn man heutzutage einen Roboter programmiert, läuft das ab wie in jeder anderen Programmiersprache auf. Ich gebe da meinen Ablauf ein in der Programmiersprache, die meistens vom Hersteller vorgegeben ist und dann bewegt sich mein Roboter so, wie ich das da einprogrammiert habe, mal ganz vereinfacht gesagt. Die aufgabenorientierte Programmierung versucht eigentlich schon, steckt schon im Namen, über Aufgaben festzulegen, was der Roboter machen soll. Ich sage dem Roboter also zum Beispiel, greife mir dieses Bauteil und platziere das an Platz B. Und das wäre die Aufgabe für den Roboter. Und die aufgabenorientierte Programmierung versucht sich eben mit all dem, was dahinter steckt, zu beschaffen. Wie kriege ich diese Semantik in dieses System? Da steckt dann eben zum Beispiel auch ein Sprachmodell dahinter, wie man es bei ChatGPT hatte. Ich muss Semantik hinter die Sprache kriegen. Da steckt aber im nächsten Schritt auch ein Bildverarbeitungssystem dahinter. An dem Roboter hängt eine Kamera. Die Kamera muss ein Bild aufnehmen und dann müssen wir das Ganze verknüpfen. Ja. Was ist das jetzt ein Bauteil? Wo ist dieses Bauteil in diesem Bild? Und dann kommt der dritte Schritt mit hinzu. Dann haben wir den physischen Anteil, also das Robotersystem, das dann auch noch auf Basis von der Semantik und von dem Bild entscheiden muss, wo muss ich jetzt hinfahren, wo muss ich mein Bauteil greifen, wo muss ich das Ganze absetzen. Das ist alles noch ein bisschen im Forschungsbereich unterwegs, aber in die Richtung geht es auf jeden Fall, dass man zum Beispiel dann Mitarbeiter bei der Programmierung von Robotern komplett unterstützen kann, dass man da nicht mehr im Code unterwegs sein muss, sondern ich sage dem Roboter einfach nur noch, was er machen soll. Okay.
Weil du es ja auch angesprochen hast, wie verändert sich das Ganze vielleicht für jemanden, der eher so aus dem Maschinenbaubereich, also ein Ingenieur, kommt? Welche Veränderungen würdest du dann bei so einer Person sehen? Also in der Arbeit, die sie dann macht? Wird sie vielleicht irgendwie unterstützt oder verändert sie sich ganz für diese?
Also ich denke, für Ingenieure hilft KI in diesem Bereich vor allem für Entscheidungen für zukünftige Entwicklungen. Also wenn ich Prozesse entwickelt habe, die laufen dann auf meiner Anlage. Ich produziere mein Produkt und produziere dementsprechend ab und zu auch Ausschuss. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Dann kann mir die KI in diesem Schritt erstmal helfen, vielleicht die Anlage so einzustellen, wie ich das brauche, um eben meine Produktqualität zu produzieren. Aber eben auch im nächsten Schritt, wenn ich vielleicht eine neue Anlage baue, hilft mir das als Ingenieur, was muss ich denn in der neuen Entwicklung abändern, dass ich das vielleicht von vornherein schon dieses Problem ausschließen kann.
Man erstellt dann sozusagen effizientere Systeme. Aber erst dann, wenn man überhaupt erstmal die Daten gesammelt hat.
Genau, richtig. Das ist immer die Basis. Ich brauche immer erstmal die Daten. Dann kann meine KI versuchen zu erlernen, wie dieses System funktioniert. Und dann kann mir als Ingenieur geholfen werden, wie ich meinen Prozess verbessern kann.
Würde aber auch bei sowas, ich sag mal, kleinere Prototypen helfen oder muss das auch erstmal in einen größeren industriellen Kontext geschehen?
Es ist in der Regel schon so, dass man eher kleine Demonstratoren vielleicht mal aufbaut. Man probt es erstmal im Kleinen. Es ist doch relativ teuer, wenn man sagt, ich will alle Daten wirklich erstmal aufnehmen und verwalten und dann in der Datenbank halten. Dementsprechend ist es oft wirklich sinnvoller, in einem sehr, sehr kleinen Maßstab anzufangen. Und dann, wenn man sieht, es funktioniert so, wie ich das will, dann kann ich das nach oben skalieren. Das ist eigentlich die Herangehensweise, die sinnvoll ist in diesem Bereich. Hm.
Wie groß ist dann so ein Prototyp beispielsweise? Also ist es wirklich nur, ich würde es halt recht interessant finden. Also ist es wirklich so einfach nur eine Miniatur? Ist es einfach nur die Anlage nur in einer kleinen Skalierung oder wie kann man sich das dann vorstellen?
Genau, also vielleicht mal ein Beispieldemonstrator, den wir bei uns am Institut haben. Da geht es um die automatische Qualitätssicherung von Spritzgussbauteilen. Da haben wir mit einem Hersteller von Kühlschränken zusammengearbeitet. Man kennt diese durchsichtigen Plastikbauteile in den Kühlschränken, wo das Gemüse reinkommt. Und da hatten die das Problem, dass immer wieder vielleicht kleine Kratzer oder Schlieren in diesen Bauteilen waren. Und die wollten jetzt wissen, können wir dann mit KI diese Bauteile automatisch erkennen und vielleicht aussortieren, dass die nicht an den Kunden rausgehen. Und da haben wir so einen Demonstrator eben umgesetzt. Und in der Größenordnung, der ist vielleicht 2 Meter lang, 2 Meter breit und 2 Meter hoch. Und darin ist dann eben ein Robotersystem mit Kamera, der greift sich eins von diesen kleinen Bauteilen, schaut sich das an und sagt dann, ist das in Ordnung oder nicht in Ordnung. Und so in dieser Größenordnung laufen die meisten Demonstratoren in dem Bereich erstmal ab. Und wenn man dann sieht, das Ganze funktioniert, kann man versuchen, das eben mit in den Produktionsprozess einfließen zu lassen.
Das heißt, man nimmt sich immer einen kleinen Teil der Anlage heraus und erprobt das Ganze nur an diesen Teil, wo man dann manuell die Sachen hinzugibt und der macht nur seinen Teil und dann sieht man, wie gut das Ganze funktioniert.
Genau, richtig. Also ich denke, gerade für Unternehmen, die in den Bereich einsteigen wollen, ist das definitiv die sinnvollere Variante. Es gibt aber natürlich auch dann große Unternehmen, die hier das Big Picture sehen müssen in Zukunft, die dann wirklich alle Daten aufnehmen müssen, direkt groß skalieren wollen. Die Anwendung gibt es natürlich auch.
Gibt es dann auch die Möglichkeit, das Ganze schon an bestehenden Systemen zu erweitern oder braucht man da immer irgendwas Neues?
Im Prinzip, also zum Beispiel jetzt in der Qualitätssicherung von Bauteilen mit Kamerasystemen ist es in der Regel so, da wird nur ein kleiner Prozessschritt am Ende mit angehangen. Man hat dann zum Beispiel ein Kamerasystem, noch eine Lampe, die das vielleicht von unten durchleuchtet, das Bauteil, und dann wird die Qualität bestimmt und gesagt, ist das Bauteil in Ordnung oder nicht. Mhm. Also meistens kann man wirklich in Anwendungen, die schon bestehen, einfach mit reingehen und das Ganze umsetzen oder diese einfach erweitern. Ich muss nicht immer eine komplett neue Anlage bauen, um dann wirklich KI mit in dieses System zu bringen. Mhm.
Und vielleicht auch so eine ganz dumme Frage. Also wir haben ja immer bisher von Personen geredet, die im industriellen Kontext arbeiten. Wenn ich jetzt ein normaler Mensch bin, spüre ich irgendwas von dieser Veränderung?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke, in erster Linie spürt man nicht direkt was davon. Ich meine, es wird definitiv Auswirkungen haben, einmal auf den Preis von Produkten. Wenn ich es schaffe, effizient zu produzieren, keinen Ausschuss zu produzieren, dann wird für mich als Produzent die Herstellung günstiger. Und wenn es alle machen, wird für mich als Verbraucher natürlich auch das Produkt wieder günstiger dadurch.
Oder das Unternehmen verdient einfach mehr Profit.
Oder das Unternehmen verdient mehr Geld damit. Genau. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, das ist natürlich das Erste. Zweites wäre, dass ich als Verbraucher einfach auch eine konstantere Produktqualität erwarten kann. Also hier wieder Beispiel Tortenboden. Ich will, dass der schön durchgebacken ist und dass der dann auch gut schmeckt. Ja. Genau hier kann KI dann natürlich helfen, dass das möglichst konstant bleibt. Und auch hier natürlich würde jetzt der Hersteller von Tortenböden keinen schlechten Tortenboden rausgeben. Der würde dann natürlich im Müll landen. Aber ich denke, das spielt trotzdem eine Rolle, dass da Produktqualität am Ende doch konstanter für den Kunden am Ende ist.
Also es geht eher hauptsächlich um die Qualität, weil was man heutzutage auch zum Teil hat, ist, dass vielleicht auch so beim Beispiel, man hat normale Küchengeräte zu Hause und zum Teil ist es heute auch möglich, dass der Herd smart angebunden ist und man durch eine Kamera sehen kann, wie weit das Essen ist. Könnte man auch vielleicht sowas irgendwann den Nutzer, also sowas in die Richtung nehmen und auch vielleicht dann auch den Endnutzer anbieten, dass man vielleicht irgendwie, falls jetzt irgendwas Größeres, sei es vielleicht auch sowas wie ein Auto, dass es dann genommen wird und dann der Nutzer schön mitverfolgen kann, wie weit denn sein Produkt schon ist und der sich dann.
Das wäre auch mal ein interessanter Ansatz, dass man die Daten mit aufnimmt und direkt mit an den Kunden spielt. Ja, dein Auto kommt in 2 Wochen, wir bauen gerade die Sitze ein. Das wäre natürlich interessant. Also mir ist nicht bekannt, dass es sowas schon gibt, aber ich denke, da sind keine Grenzen gesetzt. Also wenn ich diese Daten habe, dann ergeben sich da so viele Business Cases, die ich da umsetzen kann. Da gibt es keine Grenzen.
Das heißt, für heute ist es einfach nur Effizienz und Qualität, die man da rauskriegt.
Genau, also das ist das große Ziel für das produzierende Gewerbe, hier einfach effizienter zu werden und eine gute Produktqualität zu erzielen.
Und weil du auch schon das mal kurz erwähnt hast, ist das auch in so einem industriellen Kontext für verschiedene KI-Modelle verwendet werden. Da hat man in besonders letzter Zeit einen Boom von Transformer-Modellen gesehen, die jetzt dafür verwendet werden, dass man also das ist auch dann das, was hinter sowas wie ChatGPT ist, beziehungsweise auch dann Image, also als Tools, die Bilder erstellen, sei es ja sowas wie Stable Diffusion oder Midjourney. Und hier ist die Frage, wird dann sowas auch jetzt schon in der Industrie irgendwie verwendet oder bringt es das irgendwas? Oder ist das noch so ein?
Also allgemein generative KI hat bisher relativ wenig Einzug gefunden in den Produktionsprozess selbst. Es gibt da Bereiche, in dem quasi das Produktdesign über generative KI umgesetzt wird, zum Beispiel im 3D-Druck von Bauteilen, dass die strukturoptimiert sind, möglichst wenig Gewicht haben. Da findet das Ganze Einzug. Allgemein Transformer-Modelle oder Ähnliches eher weniger, wenn dann nur, wenn man eben vielleicht Sprachsysteme mit anbinden will. Und das war genau dieses Beispiel, das wir vorhin hatten. Wenn wir den Roboter vielleicht mit Sprache bewegen oder programmieren wollen, dann kann das sehr gut sein, dass da eben so ein Sprachmodell dahinter hängt und damit quasi die Semantik für uns auffasst und damit dann die Bewegung zum Beispiel eines Roboters umsetzt.
Ist dann auch sowas sinnvoll, dass man so einen Roboter dann auch mit Sprache steuern kann oder ist es einfach nur so eine, ich würde mal sagen, so eine Spielerei, die man dann.
Ich denke, es ist tatsächlich sehr wichtig, um die Leute so ein bisschen abzuholen in der Produktion. Also viele treten da noch sehr, sehr skeptisch gegenüber, wenn da auf einmal ein Roboter vielleicht durch die Produktion fährt. Auch hier hatten wir ein Forschungsprojekt, das hieß 4 Robotics, wo mobile Roboter in der Logistik eingesetzt werden sollten. Und hier war eigentlich der größte Fokus, den wir in diesem Projekt hatten, war, wie kann der Werker mit dem Roboter möglichst einfach interagieren, einfach, dass du die Akzeptanz in der Produktion massiv erhöhst. Und das ist natürlich einfacher für den Arbeiter vor Ort, mit dem Roboter zu sprechen oder über Handsignale zu sagen, hey, stopp, bleib stehen, als hier dann irgendwie an ein PIDIN-Panel hingehen zu müssen oder den Not ausdrücken zu müssen, was dann wiederum nicht förderlich ist für das System in der Produktion.
Da gab es auch eine recht interessante Arbeit, beziehungsweise auch einen Blogartikel, die man dazu lesen kann von Google. Die haben die haben das ein Vision Language Action Model genannt. Also da gibt es einen recht guten Eintrag, wo dann die es ermöglichen, dass man so einen Roboter auch per Sprache steuern kann. Also die haben das Modell dafür dann benutzt, wo man zum Beispiel so eine Aktion durchführen kann, wie bewege den Apfel in die blaue Box. Und das Modell, was dann auch recht interessant war, kann das Ganze dann in die Aktionen übersetzen, die so ein Roboter machen kann. Das heißt, das kriegt auch dann visuellen Input und kann auch damit steuern, wie vielleicht so ein Prozess abläuft. Das ist, glaube ich, auch recht interessant.
Definitiv. Das ist alles noch ein sehr junger Forschungsbereich, würde ich sagen. Da wird sehr, sehr viel geforscht, eben auch von Unternehmen wie Google. Da fällt auch viel unter den Bereich Imitation Learning im Bereich der Robotik, wo man dann sagt, ich versuche dem Roboter was vorzumachen und der Roboter macht das Ganze nach. Da gibt es etliche Felder, die sich damit beschäftigen, wie kriege ich das hin, dass ein Roboter möglichst intuitiv bedienbar oder anlernbar ist. Das ist natürlich einmal für die Produktion praktisch, aber da kommen wir dann auch raus aus dem industriellen Kontext, wenn man dann vielleicht irgendwann mal bei sich zu Hause so ein Robotersystem hat in vielleicht 5 oder 10 Jahren, wer weiß, dann ist das natürlich praktisch, wenn ich dem einfach vormache, was er machen soll, und dann macht das für mich ein.
Da ist natürlich auch die Frage, wie du es erwähnt hast, wie sinnvoll das Ganze auch für so einen industriellen Kontext ist, weil so wie die das vorgestellt haben, war das mehr so, dass in dem Fall der Roboterarm dadurch ein gutes eine gute Vorstellung um seine Umwelt herum hatte, weil die hatten auch das so ein bisschen obskure Beispiel, dass die hatten eine Cola-Dose, beziehungsweise noch andere Getränke daneben, und dann hatten die noch Bilder von irgendwelchen Personen, und da haben sie wirklich gesagt, bewege die Cola-Dose auf das Bild von Taylor Swift. Das kann man auch so in dem Blogartikel sehen, und ich fand das, also ich glaube, das hat mit Industrie dann nicht mehr viel zu tun, aber sowas dann zu Hause zu haben, wäre dann natürlich auch schön.
Definitiv.
Wenn man dann irgendeinen Roboter befehlen kann, bitte nimm Objekt X und leg das auf meine Couch ab oder irgendwo anders hin.
Genau. Und da ist man dann immer auch auf Firmen eben wie Google und so weiter angewiesen, da die einfach diese Datenmengen schon haben. Google weiß durch die ganzen Bilder, die auf Google liegen, was jetzt zum Beispiel Taylor Swift ist. Und damit kann ich dann natürlich auch mein KI-Modell trainieren.
Und damit kommt man auch recht gut noch zum Abschluss. Wir haben ja immer von dem Zustand geredet, wie der gerade jetzt in der Industrie ist. Die Frage, die sich natürlich auch noch stellt, ist, wohin geht das Ganze?
Also ich denke mal, im großen Kontext, jetzt gerade für große Unternehmen, geht es einfach dahin, alle Daten in den Produktionsprozessen komplett aufzunehmen. Das ist da auch noch nicht der Standard, dass alles komplett mit Semantik aufgenommen wird und darauf, dass auf diese Daten dann eben KI angewendet werden kann, um Ausschuss zu minimieren oder komplett auszuschließen. Mhm. Also Beispiel Batteriezellenproduktion ist sehr, sehr wichtig geworden über die letzten Jahre mit E-Mobilität, und man hat da immer noch Ausschussraten von 5-10%. Bedeutet, 5-10% kommen direkt nach der Produktion in die Tonne, kann ich so nicht verwenden. Und ich denke, da wird es in Zukunft hingehen, dass uns diese Systeme dabei helfen können, diese Prozesse so gezielt zu steuern, dass wir einfach keinen Ausschuss oder wirklich nur noch minimalst Ausschuss produzieren.
Und wie viel könnte man theoretisch in so einem System dann automatisieren, dass man jetzt als den Mensch dahinter fast schon, ich sag mal jetzt, komplett ausschließen kann? Geht das sowas? Strebt man das überhaupt an oder ist das dann?
Ich denke, das wird auf jeden Fall angestrebt. Das ist jetzt heute noch natürlich ein bisschen Spekulation zu sagen, wann das Ganze passieren wird. Wie gesagt, es ist definitiv das Ziel, dass man die KI automatisch die Anlage steuern lässt. Ich will da nicht noch den Faktor Mensch dazwischen haben, der dann vielleicht nochmal eine Störgröße ist, der das Ganze nochmal verfälscht. Wenn die KI gut funktioniert und gut trainiert ist, dann macht die auch das optimale Ergebnis. Wie lange das Ganze dann jetzt aber tatsächlich dauert, dass man die eingreifen lassen darf, da sind dann Dinge wie Haftung mit dabei, wenn was passiert und so weiter. Bis das nicht geklärt ist, wird es dann diesen aktiven Eingriff in solche Systeme auch nicht wirklich geben.
Wenn dann so ein System da ist und das wirklich dann alles übernimmt, hat man dann nicht auch zum Teil Angst, dass das einfach nur so eine riesige Blackbox ist und man überhaupt nicht weiß, wie so ein System überhaupt funktioniert? Weil du hast es ja auch selbst erwähnt, man hat ja riesige Datenmengen, die kann eine Person selbst nicht verstehen, aber das System schon. Hat man dann nicht Angst, dass man irgendwie komplett dann die Kontrolle darüber verliert, wie überhaupt und dann nicht mal weiß, wie überhaupt so ein Prozess funktioniert?
Ich denke, man verliert dann nicht die Kontrolle drüber. Man verliert ja nicht an Wissen dadurch, man gewinnt ja nur an Wissen durch solche Systeme. Klar ist die KI dann besser, diesen Produktionsprozess zu steuern, auch besser als der Mensch. Und wir verstehen vielleicht nicht jeden Eingriff, den diese KI dann in dem Produktionssystem macht. Ich weiß aber grundlegend, welche physikalischen Hintergründe vielleicht in diesem Produktionsprozess vorherrschen, was da tatsächlich gemacht wird. Ich meine, die Anlage selbst muss ja auch gebaut und entwickelt werden. Dementsprechend ist da immer noch ein Ingenieur und Prozessexperte mit dabei, der das Ganze überwacht. Dementsprechend sehe ich das trotzdem wirklich als Chance, auch wenn die KI dann besser steuert als der Mensch.
Das heißt, final können wir sagen, du siehst darin eine sehr gute Zukunft und auch einen Bereich, der vielleicht uns, also der Industrie sehr viel bereichern wird. Also
auf jeden Fall. Es wird spannend bleiben, noch die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich, aber ich denke, da steckt sehr, sehr viel Potenzial drin. Und genau, da werden wir weiter dran forschen.
Damit dir danke für das Gespräch, was wir heute hatten.
Sehr gern.
Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge der Hochschulkiste.